Ja, wir sind zurück mit einer neuen Folge. So schnell, als wären wir gar nicht weg gewesen. Der Tommy und ich machen quasi nahtlos weiter. In der letzten Folge haben wir über Filme berichtet und wir haben aber ganz viele Serien auch gesehen, gell Tommy?
Yes.
Und darum sind wir heute jetzt am Start.
Das ist ja so, wir sind so gesehen, die Nahtlosen würden wir uns schon fast nennen. Nein, hoffentlich nicht das belanglos.
Gibt es echt schon einen Film? Die Nahtlosen. Wir müssen den Filmtitel schützen.
Die Nahtlosen 7 oder so. Nein, das 7 sind wir ja nicht. Wir sind eigentlich das dritte. Mephisto ist ja noch so ein bisschen abkömmlich.
Mephisto ist immer noch am Zügeln, genau. Immer noch.
Was sein muss, muss sein, sagt man. Genau, yes, das ist genau. Ja so.
Und darum, wir haben so viel gesehen, darum haben wir da wie zwei Parts gemacht und jetzt in dieser Folge reden wir nur über Serien und zwar über die Serien, die auch alle haben gesehen, oder? Die so ein bisschen im grossen Hype waren mit Andor und The Last of Us, kommen wir am Schluss darauf ein und sonst haben wir aber unabhängig voneinander noch ein paar Sachen gesehen, oder?
Genau. Tommy,
oder wie?
Gesehen und anfangen schauen, könnte man so sagen, weil es gibt ja dann noch so die ein oder anderen Neuankömmlinge, wo wir dann auch noch schnell drüber reden in der Serie- und Filmlandschaft, respektive Serienlandschaft, oder? Genau, ja, schauen wir gleich das steil rein.
Ja, würde ich sagen, oder? Und ich habe natürlich wieder mal etwas auf Apple TV Plus geschaut. Ich kann es auch anders sein, oder? Und nämlich das Studio, wo es darum geht, dass der Matt Remick, gespielt von Seth Rogen, wird Studio-Manager und er führt eigentlich so ein fiktives Studio in Hollywood. Und ja, sie nehmen eigentlich dort wie alles auf Chippen, was in Hollywood so läuft, manchmal auch nicht so gut läuft. Und darum ist das da eine herrliche Comedy. Eine Folge geht jeweils nur eine halbe Stunde, hat 10 Episoden und seht ihr eben auf Apple TV Plus. Und gell, Tommy, du hast angefangen zu schauen, aber bist noch nicht so.
Nein, ja, die Pilotfolge habe ich mir reingezogen. Ich bin noch nicht so weit. Es hat so ein bisschen köstliche Vibes. Ich glaube, es hat ja recht viel so. Eben, der Comedy-Drama-Touch kommt, glaube ich, recht gut rüber. Wobei der Mephisto hat ja gesagt, Serien machen über Filmemacherei und so in diesen Hollywood-Studios sind schwierig, aber es ist auch, glaube ich, recht gut gelungen, oder? Also, das, was ich muss so in diesem Pilot habe gesehen, hat es mich schon noch ein bisschen gecatcht.
Ja, weil sie sich eben auch nicht zu ernst nehmen, oder? Sonst ist ja immer, ist es eben gerade umgekehrt, oder? Das ist das, was der Mephisto meint, wo sich, wenn sich Hollywood selber präsentiert, dann muss man das immer in Glanz und Gloria und sich eben so ein bisschen bis in den Himmel rauf loben, wie gut das sie eigentlich alles machen. Und hier nehmen sie wirklich eigentlich alles hoch, eben, was auch nicht so gut läuft, von der Auswahl von Schauspielern und Schauspielerinnen. Sie sind alle eigentlich rechte Egos, all die Darstellerinnen und Darsteller, ja, weißt du, wo sich eben auch müssen präsentieren, eben im Rampenlicht, immer auch, weißt du, da eben auch als Studioboss und eben so ist es ja vielleicht eben auch. Und das ist eigentlich ja köstlicher Humor, wo du immer auch so ein bisschen musst fremdschämen mit dem Seth Rogen, oder? Aber schon bewusst so überspitzt gemacht. Und das ist, ich kann es vorwegnehmen, also ich habe mich köstlich amüsiert. Ab dieser Serie, eben, es schaut sich auch schnell weg, weil es nur ganz kurz geht, eine Folge. Und ja, zum Beispiel, also hervorheben möchte ich die zweite Folge, wo es um einen One-Shot geht, oder Seth Rogen sagt, ja, Studio-Manager, da muss ich unbedingt am Set sein, weil das ist wichtig, oder? Also jetzt so ein One-Shot ist ja überall in aller Munde, oder? Jetzt so mit der anderen Serie, wie heisst sie noch immer, wo ja so erstreit worden.
Der Adolescenz, meinst du, die britische?
Adolescenz, ja. Genau, ja, wo alles in einem One-Shot erstreit worden. Und dann sagt er, ja, da muss ich unbedingt dabei sein und das schauen, weil das ist ja wichtig, oder? Und ja, wie es eben dann so kommt, da habt ihr dort von Heim in Song rein, ja, dass er eben gescheitert. Alle wollen ja eben immer den Produzenten ja eben nicht am Set haben. Und also es ist wirklich herrlich, sie gehen eine Golden Globe Verleihung, sie sind auch drin, es kommen unzählige Cameos vor, wo ich jetzt da nicht verraten werde, das ist schon bereits in der ersten Folge, ja. Und also ich finde es ja grossartig, was da Apple wieder mal für gezaubert hat, eben wirklich lustig und ja, mit einem Augenzwinkern da auf Hollywood. Und es ist ja schon bestätigt, dass es weitergeht, dass es eine zweite Staffel gibt, aber die erste Staffel ist in sich abgeschlossen.
Mhm.
Also nicht irgendwie da Cliffhanger und nichts, am Schluss wirklich schön abgeschlossen, die erste Staffel. Und das habe ich auch gern, das ist auch gut.
Ja, ich denke, wenn du das ansprichst, eben so die gesungene Selbstironie kann manchmal ja nicht schaden, oder? Eben, gerade wenn man das ein bisschen drauf hat, weil eben Hollywood immer wieder ein bisschen hin und her gebänkelt wird, manchmal schon ein bisschen, entweder in der Presse oder eben gerade das Gehabe von gewissen Stars, tut das auch, ist das so ein bisschen, ja, manchmal fast ein bisschen selbstheilig, blöd gesagt, dass sie sich dort auch mal ein bisschen ja. Durch den Schlamm ziehen oder selber.
Ja, und sie also es hat wirklich diverse Themen, die sie eben da vornehmen. Natürlich, das Geld spielt immer eine Rolle, wo wichtig ist. Und da werden auch Unsummen genannt und eben die Selbstdarstellung. Aber dass eben auch Teil Schauspieler und Schauspielerinnen also richtige Divas sind, oder, und Regisseure auch, wo du dann mit ihnen musst umgehen. Es gibt eine Folge, wo sie ein Casting machen, wo es dann die ganze Gender-Diversität-Frage aufgeworfen wird. Also du siehst, sie tun wirklich ernsthafte Themen, wo in Hollywood stattfinden, wo auch die Welt überall im Internet darüber diskutiert, wie adaptieren, aber eben so ein bisschen hochnehmen und ins Lustige reintreiben. Aber es ist eigentlich ja der Sarkasmus und das habe ich eigentlich gerne.
Ja, ja, cool. Ja, ich muss weiterfahren, ich bleibe dran, ich werde mir die doch auch noch zu Gemüte führen. Jetzt wäre ich natürlich noch gespannt, dein Rating zu hören. Es klingt ja sehr positiv, was du da erzählst. Also ich habe das Gefühl, das wird schon noch recht etwas abräumen.
Ja, also ich bin da bei 4 von 5 Filmrollen. Also es schaut sich wirklich sehr gut und eben ja, auch so ein bisschen eine gute, lustige Unterhaltung für, ja, am Abend, wenn du manchmal ein bisschen müde bist, kannst du das eben noch schnell, kannst du da folgen, noch reinziehen, musst nicht viel studieren und kannst dich noch ein bisschen amüsieren.
Ja, okidoki. Cool, wir bleiben gerade bei Apple TV Plus. Es ist eine Serie, die erst gerade jetzt am Anlaufen ist, wo erst die ersten 3 Folgen draussen sind. Es geht nämlich um Murderbot. Du hast von dieser auch schon mal etwas gehört, nehme ich an.
Aber ich habe noch nicht
du hast noch nicht reingeschaut. Genau, ja. Das ist ja so ein Science-Fiction-Comedy-Ding, wo eben so über einen Cyborg geht und der Cyborg wird gespielt von niemand anderem geringerem als Alexander Skarsgård, dem Sohn von Stellan Skarsgård. Die Skarsgård sind ja gut vertreten in Hollywood.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich brauche und gar nicht mehr machen, weil es jetzt auch ist.
Vater, Sohn, Brütsch, whatever. Also, ja. Da ist der Alexander am Werk und spielt eben den Murderbot, den Android, also so ein bisschen in Science-Fiction-Prämissen mit allem, was dazugehört und so. Aber das Coole ist eben auch da, also erstens mal, es ist wirklich catchy gemacht, jetzt die ersten 3 Folgen, die ich sehe, optisch, also visuell umgesetzt, CGI und. Mhm. Auch wie der Stellan als der auch Ironie, oder? Es ist sehr ein ironischer Dark-Comedy-Touch drin, weil eben so er spielt eben so einen Sicherheits-Android, der eigentlich die Menschen soll bewahren und schützen, aber dann so einen eigenen, mächtige Emotion im Hintergrund, also entwickelt gegenüber den Menschen und dann so in einem Off-Kommentar immer seine Gedanken hörst, was er jetzt über die Menschen denkt, oder? Und das ist echt relativ köstlich, wie er sich so seine Gedanken macht, was er jetzt alles könnte machen mit den Menschen, also dass er sich selber eben Murderbot nennt und eigentlich alle könnte hinraffen, aber sich irgendwie gleich so entschließt, Menschen zu retten. Also er probiert dann auch gleich die Balance zu halten. Du siehst es manchmal auch so in gewissen Szenen, was er sich dann auch so vorstellt oder wo er sich in so Pseudo-Realitäten flüchtet. Also er hat auch so wie eine künstliche Intelligenz, wo er kann auf ganz viele Sachen zugreifen, via Streams und so, wo er sich so ja, Serien, so Persiflagen aus der Popkultur eigentlich Anlehnungen reinzieht im Virtual Reality und so Sachen. Also ich finde es recht catchy und vor allem auch, es hat coole Schauspieler. Neben Skarsgård hat es nämlich der David Dastmalchian, das ist ein spezieller Name, es ist sehr ein markiger Schauspieler, der dort mitspielt, für alle die, die ihn noch nicht so kennen. Er hat unter anderem auch bei Oppenheimer, Suicide Squad, Dune oder Late Night with the Devil, Horrorempfehlung, hat er eine Hauptrolle gespielt. Und er gefällt mir, der Schauspieler, weil er hat so ein sehr eigenen Gesichtsausdruck. Genau. Und unter anderem spielt auch noch Noma Dantzinevi, Sabrina Wu. Das sind auch so Nebenrollen, nicht so bekannte Hollywood-Schauspieler, jetzt, die da noch genannt werden. Aber das ist so eine verschrobene Gemeinschaft von so alternativen Space-Traveler, Wissenschaftler, die so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten und Geeks haben. Und eben der Murderbot, gespielt vom Skarsgård, schließt sich dann so an, dieser Forschertruppe. Und das sorgt dann so für illustre Szenen und eben hat eigentlich auch so die Message, dass er die schützen will, trotzdem, dass er sie alle zusammen sackdoof findet. Und ich finde es so, eben Drama, Comedy, Science Fiction, ich bleibe dran. Also sie hat mich gecatcht, ich bin eher ein bisschen Sci-Fi-affin, aber das da hier ist jetzt so etwas, was sich selber nicht so ganz ernst nimmt. Du, das ist glaube ich auch so ein bisschen ähnlich wie bei dem Studio. Das tut manchmal schon gut. Also wenn man eben so etwas hat, was sich selber nicht ernst nimmt, aber gleich gut gemacht ist. Und das habe ich jetzt hier eigentlich stabil auch das Gefühl. So als Einstiegs.
Ja, dann gut. Also bin gespannt. Es läuft jetzt relativ viel bei der Serie, darum weiss ich noch nicht, wie und wenn dass ich dazukomme, aber du hast mich schon ein bisschen lustig gemacht. Und Apple TV Plus, ja, wir machen immer ein bisschen Werbung, wir sind im Fall nicht gesponsert, oder auch ich bin nicht gesponsert, einfach nur, dass das erwähnt ist. Ich bin einfach schon angesprochen worden. Aber Serien können sie wirklich Apple TV Plus. Das ist, und das ist auch alles immer hochwertig und gut gemacht. Bei den Filmen verkacken sie es einfach irgendwie. Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz. Jetzt ist ja auch jetzt neu noch ein Film rausgekommen von Guy Ritchie. Fountain of Youth. Ich habe ihn noch nicht gesehen, mit Natalie Portman. Aber die ersten Kritiken sind da schlecht. Und ich weiss nicht, was das Problem ist bei Apple TV mit den Filmen. Weil bei den Serien können sie es ja. Also,
ja, dort spielen sie eigentlich eine gute Karte, eben in der Serie. Oder? Einerseits drehbuchtechnisch oder Optik, die sie drauf haben, vielfach. Auch mit dem Umgang von der Diversität. Sei das in allen Facetten, machen sie es eigentlich auch subtiler als viele andere Streaming-Channels und weben das recht gut ein. Also das Diversity-Thema hat ja bei Apple auch Platz, aber sie gehen das ein bisschen smoother an, ein bisschen geschickter an. Und das finde ich auch sympathisch. Also nichtsdestotrotz haben sie dort auch in ganz vielen Gefilden von Machart wirklich ein gutes Händchen im Serienformat, wie du sagst. Ohne da...
Aber das ist eben wieder wie bei Studio, die Folge, die ich vorhin angesprochen habe, und das ist eben so köstlich. Und es ist eben ja sehr wohlbewusst, ja, in dem Fall, oder in Hollywood, dass das ein Thema ist. Absolut. Aber eben so ein bisschen, wie geht man mit dem um, ist, ist manchmal ein bisschen besser und ein bisschen weniger. Und die Community geht sowieso nicht gut mit dem Ganzen um. Das kommt ja noch dazu, oder? Darum ist es so verzwickt, oder?
Ew. Genau.
Gut, dann gehen wir weiter, oder?
Ja, ich ist denke, für dich gut, das passt. Oder hast du noch etwas zu sagen? Voll. Der Bot läuft dann noch als abschliessendes Fazit, wenn er dann durch ist, seit 10 Episoden. bisschen mehr als 40 Minuten jeweils, je nachdem. Sie gehen so zum Teil sogar nur 30 fast.
Und die kommen auch alle Wochen, kommt da
ja, aus. Ja, sie releasen, sie jetzt so eine First Release gehabt und jetzt kommen sie so eigentlich in einem, glaube ich, wöchentlichen Abstand, ist es, was sie nennen, die Folgen Serie, die nächsten Folgen releasen, genau.
Mhm, okay. Ja gut, ich habe eine andere Serie gesehen, aber das mal auf Netflix, die du nicht hast gesehen, und zwar eine argentinische. Und ich habe ja noch gerne, dass ich mir mal so etwas von einem anderen Land hineinschaue. Aber hier hat es mich wirklich auch gecatcht vom Thema her. Ich habe erst irgendwie später gecheckt, dass das überhaupt von Argentinien kommt. Und zwar ist es so ein bisschen Science Fiction. Ähnlich, und es geht nämlich darum, dass in, ich weiß gar nicht, Buenos Aires ist es, ja, kommt echt plötzlich Schnee vom Himmel, obwohl eigentlich Sommer ist, und der ist aber so toxisch, dass eigentlich alle Leute sterben, die einfach draussen sind, und niemand weiss aber wie und was und überhaupt, warum es das irgendwie so ist. Und wir verfolgen näher eigentlich ein paar Freunde, die sind nämlich zusammen irgendwie um einen Pokerabend bei einem daheim, der ist schon noch die Frau. Und in der Hauptrolle ist der Ricardo Darín. Sie sind auch alle argentinische Schauspieler und Schauspielerinnen und Regie. Und eben der Ricardo Darín, der spielt den Juan. Und wir verfolgen ihn. Er weiss dann auch nicht, was mit seiner Familie ist. Alles ist natürlich zusammengefallen. Telefon und alles, Strom etc. geht natürlich nicht mehr. Und er will natürlich wissen, was mit seiner Frau, mit seiner Tochter irgendwie los ist. Und verfolgen wir einfach die Kollegen, was mit denen passiert. Ist ja klar, oder es gibt dann auch so ein Endzeit-Szenario, weil überall, also es lebt ja fast niemand mehr, alle, die draussen waren. Und ja, es gibt dann eben den Überlebenskampf, wo dann natürlich sofort stattfindet von denen, die da noch überlebt haben und irgendwie herausfinden, was jetzt da überhaupt ist passiert. Ja, natürlich brauchen sie dafür rauszugehen, irgendeinen Schutzanzug und eine Gasmaske. Das ist eigentlich auch das Coverbild, das man sieht. Das ist eigentlich ein ganz grosser Kopf, der da so in der Gasmaske drin ist. Und so geht es weiter. Ich will das gar nicht spoilern, das müsst ihr selber herausfinden. Mir hat es im Fall noch sehr gut, also wirklich gut gedacht. Ich bin dran geblieben. Es sind auch nur 6 Folgen.
Also eine Miniseries.
Es geht weiter. Es gibt eine zweite Staffel. Schon bestätigt. Aber man hat es eigentlich schnell geschaut und es geht eben auch schnell, das Pacing ist gut, oder? Es geht dann schnell vorwärts, du musst nicht ewig lang warten, bis du jetzt da rausfindest, was jetzt da überhaupt los ist, sondern es geht ziemlich zackig weiter und gleichwohl bleibt man nah bei den Figuren, oder? Dass du dort auch so ein bisschen die Emotionen und ihre Gedanken so ein bisschen mitbekommst, wie sie das erleben und ja. Alle wirklich kann ich empfehlen. Also bin ich auch bei 4 von 5, ich sage jetzt Schneeflocken und nicht Gasmasken. kann man gut schauen, wenn man so ein bisschen das Thema, ein bisschen Science Fiction so ein bisschen gern hat und so ein bisschen Mystery, was jetzt da irgendwie könnte sein, ein bisschen Action ist auch noch drin. Also, ja.
Okay, so ein Near Future.
Kennst du das, oder ja, bist du denn nicht so? Ich glaube, der Mephisto ist eher noch so ein bisschen Science Fiction.
Science Fiction sagt man natürlich auch relativ etwas. Also, von wegen Near Future Szenarien sind ja manchmal schon noch interessant. Oder so Survival-Themen. Je nachdem, wenn es gerade nicht in die
Zombie... Ja, das geht ja so nicht in das. Alles so ein bisschen drin, ja.
Okay. Aber darum denke ich, wenn es auch noch so ein bisschen Dramaturgie und Tonalität stimmt, ich glaube, das hat ja schon so ein bisschen einen catchy Touch. Also eben, und mir ist es auch nicht...
Ja, gewohnt. Also muss ich sagen, sehr gut gemacht, oder? Es sind ja viele Szenen im Fall draussen, wo du eben den Schneefall siehst und irgendwie die Stadt leer ist und überall ist liegen die tote Leute rum. Oder? Das ist ein bisschen brutal, aber es sieht einfach wirklich auch sehr, sehr gut aus, oder? Also muss ich sagen.
Also kann man durchaus sagen, dass auch Alternativen neben Hollywood, eben wenn du jetzt sagst, der argentinische Film machen die einfach auch eine andere Tonalität wieder anschlagen, oder in diesem Serienformat.
Ja.
Denke ich, das tut auch gut. Gut,
ist natürlich Netflix unterstützt.
Ja, wieso, klar.
Ja, da
aber,
natürlich aber nicht genau. Ja.
Aber es tut sicher gut, wenn mal andere Regisseure dort Einfluss nehmen und eben gewisse Eigenständigkeit da abseits, ja.
Genau, hey. Also von ihm kenne ich auch nichts. Bruno Stagnaro, also auch ein argentinischer Filmmacher, hat noch nicht so viel gemacht und auch sehen wir überhaupt nichts an die Titel, die er da bis jetzt gemacht hat. Aber ja, wirklich Empfehlung von meiner Seite. Ja.
Cool, cool. Wir wechseln doch, glaube ich, für das, was ich dir wollte, ankündigen wollte, ins Comic-Genre über. Also sprich, es ist eine animierte Comic-Series in dem Sinn, wo es schon bereits längere Zeit gibt. Und ich rede von eigentlich Invincible. Ich weiß nicht, das, hast du von dem schon mal gehört? Läuft auf Amazon Prime?
Nein, gar nicht.
Geht das so ein bisschen, eben, es ist trickfilmmässig aufgezogen und es gibt von dem Comic-Vorlagen seit der längeren Zeit schon vom Herr Kirkman, nämlich das Comic hat gestartet in den 2002er Jahren. Die Auskopplung ist dann laufend über die Jahre ergänzt worden. Comics sind somit eigentlich auch auserzählt und jetzt hat es eine Animationsserie eben gegeben, die sich da Amazon gekrault hat. Und die ist jetzt in die dritte Season gelaufen, schon seit längerem. Und die dritte Season habe ich eben noch nicht gesehen von Invincible. Und die habe ich jetzt nachgeholt. Und es ist ganz klar, also ein Comic für Erwachsene, weil es ist sehr explizit, auch was die Gewaltdarstellung angeht und alles das. Und es geht so ein bisschen die Prämisse von eben diesen Superheroes, also es ist so ein bisschen eine Antithese oder ein Nebenprodukt zu Marvel und das tut eigentlich auch gut, weil es ist wirklich für Erwachsene. Aber auch das Character Design oder das, was Charaktere ausmachen, Sidekicks davon, sind interessant. Es geht eben dort, eigentlich in der Hauptprotagonist ist eben der Invincible. Bürgerlich heisst er dann Mark Grayson. Und der wird im Originalton gesprochen vom Steven Yeun. Der ist ja nicht ein unbekannter asiatischer Schauspieler in Hollywood. Mhm. Und sein Vater, der Omni-Man, das ist auch so eine Referenz, die immer wieder in Games zum Teil dann vorkommt, ist auch so ein übermächtiger Außerirdischer, der eben auf die Welt ist gekommen, aus sich. Und der ist gesprochen vom J.K. Simmons, der Omni-Man. Und die Frau von ihm, Debbie Grayson, Sarah, ist gesprochen von Sarah O. Also das sind so die Hauptrollen, die sich darum dreht. Und eben der Omni-Man hat dann den Sohn erzeugt, der eben halb Mensch ist, halb Viltronit. Also so mit Superkräften, wie alle Supermänner kann fliegen und so. Und alles zerdeppern. Aber was da mehr so auch zum Tragen kommt, sind so viel Referenzen popkulturell, was interessant macht bei Invincible. Und sie kokettieren dann auch so mit der Vater-Sohn-Geschichte, aber ganz auf eine spezielle und ultra-derbe Art. Also eben der Vater, der Omni-Man, will dann den Invincible auch umbringen, weil er ihm nicht gehorcht und nicht die Welt will unterwerfen und so. Also sie nennen schon derbe Vorgänge, die da abgehen.
Ja.
Aber dann auch das Zwischenspiel zwischenmenschlich, also eben der Invincible sucht dann auch Beziehungen zu anderen, es gibt dann auch ein anderes Superhelden-Team, die Guardians, wo er sich anschliessen will. Aber die haben dann auch alle voll komplexe und sind auch voll freaky drauf und so. Also, ich sage jetzt mal so, als Comic-Animationsserie ist es echt wirklich gelungen. Weil vor allem, es lebt nicht nur von dieser Brutalität, die ich angesprochen habe, also wirklich sehr explizit, sondern es lebt einfach auch von den stark geschriebenen Figuren, eben auch wie sich der Invincible mit dieser Macht muss auseinandersetzen. Er steigert dann auch im Laufe der Seasons, von den Folgen, seine Macht wird grösser. Aber dann wird dann immer wieder so rauskatapultiert, die ganz komische Szenarien, sei das auf andere Planeten, in andere Dimensionen, in andere Zeitformatgeschichten. Und die Gegner sind auch recht freaky und geeky. Also da gibt es auch so einen, verkappt, so ein Aktivist, der die Umwelt will zurückbringen, aber er selber macht mehr kaputt, als er dann schlussendlich wieder will flicken und. Also wäre so ein bisschen freakige Superhelden-Animationsserie, die nicht verschmäht, ist natürlich Invincibles Who is Who. Also eben, einerseits wirklich schön cool animiert, also wirklich Comic-like. Mm. Und das andere ist einfach eben auch wirklich Derbheit und Popkulturreferenzen. Also sie machen manchmal sogar Anlehnungen an Marvel. Also sie haben die andere Kostüme und so. Es hat so eine Referenz von Spider-Man, wo er eben so in eine alternative Dimension katapultiert wird und so einen Verschnitt dort rumhängt und so. Also, das ist echt gelungen. Und es ist nach dieser Season 3 ist auch schon eine Season 4 angekündigt, weil der Comicstoff eben noch weitergeht. Das kann man gut schauen. Also wenn man nicht abgeneigt ist zu Comics, Anime, Superhelden, ist das voll cool. Und es ist catchy. Also es ist wirklich, es ist nicht 0815. Also es würde vielleicht, ja, es ist noch schwierig zu sagen, aber diese Sachen würde sogar dir auch noch gefallen, würde ich behaupten.
Ja, es muss mich also recht catchen, dass ja, das ist so, ich bin eben dort nicht so Animation. Also ich schaue ja zum Teil, mm-hmm. oder wir haben ja auch mm-hmm. schon gehabt, Blue Eye Samurai oder Ding, wo wir letztes Jahr auch gehypt haben. Auf Netflix, weißt du, wie vom Game, wo wir gerade letztes Mal, fällt mir gerade der Name wieder.
Jetzt muss ich jetzt schnell überlegen, auf was du anspielst.
Weißt du, in der Game-Folge haben wir doch darüber geredet, über das Masterpiece.
Ah, das Arcane meinst du natürlich.
Arcane, ja.
Ja, jetzt habe ich den Link
gerade. Dort bin ich natürlich schon, drin, aber jetzt da und nochmal einsteigen über mehrere Serien oder von, ja.
Nein, es muss eben schon catchen.
Weiss ich nicht.
Ja, okay. Das ist absolut. Aber für all die eben, wie gesagt, Comic und Anime nicht verschmäht, ist Invincible eine absolute Goldie. Also, ja. Das ist ein grosses Shoutout.
Ja, tip top. Ja, da ist jetzt die Frage, ob die Animationsserie, die wir jetzt gerade besprechen, echt auch so gut ist, wie das, was du jetzt gerade erzählt hast.
Ich spüre dich. Jetzt kommt's.
Hey, das Geld ist drüber gegangen. Mm. Und wir reden einfach von der Anthologie-Staffel Love, Death and Robots, wo jetzt die eben, vierte Staffel ist rausgekommen, die vierte Season. Mit 10 Kurzgeschichten. Die gehen ja irgendwie 5 bis 15 Minuten jeweils. Und da haben wir uns ja schon drauf gefreut, oder? Weil die vorderen Staffeln ja gut waren. Manchmal auch so ein bisschen, wie du in der letzten Folge gehst, so ein bisschen Rollercoaster, oder? Wo es natürlich ganz unterschiedliche Genre und Geschichten sind und unterschiedliche Regisseure oder Studios, die dort dran arbeiten, von Folge zu Folge. Und hier ist man ja in der ersten Folge eigentlich gut eingestiegen, oder, mit einem Grossmeister, einem David Fincher, der ja die erste Folge da hat gedreht, oder?
Ja, das ist ja so.
Und jetzt, ja, jetzt ist die Frage, was meinst du, hat das Versprechen, haben sie das können einlösen?
Also von mir aus, wenn du jetzt so direkt offensiv fragst, sage ich, Look over Substance, würde ich hier jetzt mal sagen. Der Look ist bei diesen Folgen, wenn wir jetzt gerade auf die erste konkret eingehen, der Look ist nicht mal so schlecht. Also es ist ja dort so mit den Red Hot Chili Peppers gewesen, mit dem Rock-Konzert, genau, ja. Oder, wo sie tausende Puppen, das haben sie ja praktisch, glaube ich, sogar gemacht zum Teil, gebraucht haben, für die Szenen zu filmen und so. Optisch noch so ein bisschen catchy und virtuos, kann man sagen. Aber inhaltlich habe ich nichts gespürt. Das ist das Komische. Und das ist mir, wenn ich es gerade schon so ein bisschen vorweg nehme, eigentlich bei fast allen Folgen ein bisschen so gegangen. Und ich schätze ja, der David Fincher unglaublich, ist ja auch ein Teil von seinem Projekt Love, Death and Robots, eben mit einem Animationsstudio, unterschiedliche Macharten, sehr unterschiedliche Plots. Aber jetzt hier bei dieser Season 4, und eben gerade auch in dieser ersten Folge hat es mich gedacht, es tröpfelt so nebendurch. Also es ist optisch okay, Aber inhaltlich weiss ich nicht, was man erzählen will. Oder es ist so ein bisschen belanglos, blöd gesagt. Also im Mad Red Hot Chili Peppers als Band.
Es ist einfach ein Konzert,
das sie geben. Und genau. Es ist anders animiert. Also eben mit diesen Puppen oder mit diesen Handpuppen an den Fäden und so. Ist nice to see. Aber dann bist du so da und denkst so, und jetzt? Also was will man mehr geben? Und das zieht sich
und
für
es
mich.
Es hat sich ein bisschen durchgezogen, muss ich sagen, bei den weiteren Folgen, die kommen, dass ja, irgendwie die Geschichte, also weißt du ja, Hochachtung vor all dem, weißt du, wie es produziert ist, wie du sagst, oder von der Animation. Es hat auch Folgen drin, das sieht wahnsinnig gut aus, oder?
Genau,
der Look. Also, wo kaum kannst du unterscheiden, ist jetzt das ein echter Mensch, weißt du, noch so Grossaufnahmen ins Gesicht siehst, oder ist jetzt das wirklich animiert? Also, zum Teil sieht das extrem gut aus. Und es hat da,
also sprichst du
es wechselt ja auch ab, eben mit anderen Stilen, oder? Wo ich auch wirklich sehr, sehr gut finde. Aber eben die Story, die sie irgendwie innerhalb erzählen, das ist mir manchmal schon ein bisschen zu wenig gewesen. Oder weißt du, wenn ich so an die erste Season denke, da hat es aber noch irgendeinen Plot-Twist gegeben, plötzlich, weißt du, wo in der Geschichte drin. Und das ist irgendwie das, was es ausgemacht hat. Ja. Und das ist hier fehlt irgendwie so ein bisschen. Also ich bin viel eben am Schluss irgendwie von der Folge da gewesen und habe wirklich müssen überlegen, ja, aha, und aber jetzt ist fertig, oder?
Also, ja, genau, wo man gar nicht
so, spürt, ja, irgendwie ist
wo das eigentlich der Plot
ist. Also was heißen wir jetzt so mit dem wollen irgendwie sagen oder so, weißt du? Das habe ich ein bisschen
Es wirkt so fragmentiert oder wie ein Ausschnitt, den man auch schon in anderen Serien besser hat gesehen, wo sie Bezug nehmen, eben irgendwie welche Aliens, die auf die Erde kommen und dann sieht man das halt so miniaturistisch dargestellt in der Episode 2 oder die Episode, wo...
Das habe ich auch cool, das habe ich cool aber gefunden, eben, aber irgendwie dann auch Geschichte, die wieder dahinter... Also
es hat praktisch keine.
Komisch. Ja, genau, also, so aber so der Anfang habe ich echt cool gefunden, auch das Miniatur, das hat mir gefallen, auch das Spider-Rose, das hat wahnsinnig gut gesehen,
ja,
das
optisch,
Haus.
Ja.
Und 400 Boys, dort hat mir auch der Stil extrem gut gefallen, weißt du, so das habe ich auch eine fast von der besten gefunden. Aber ja, so ein bisschen durchschnittlich, muss ich sagen, ja.
Es ist schräg, weil eben eigentlich Love, Death and Robots nicht nur von den Animationen, eben dieser Optik hat gelebt, oder? Von diesem Look-like. Da hat es ja ganz viel so virtuose Werke schon gegeben in dieser Serie. Mm. Und aber jetzt fangen sie an, eben nur noch einen gewissen Look und heute schnell, aber eben keinen tieferen Sinn, das gesellschaftskritische, politische, technologische, Umweltaspekte und, oder Selbstfindungstrips oder Phasen. Also sehr viel Substanz, die die ersten drei Seasons hatten, ist jetzt bei der vierten einfach so wie drunter gegangen. Wie sie die Substanz verloren hätten, was einfach auch die Studios gut aufgetragen haben in den ersten drei Seasons. Also
für alle, es geht jetzt irgendwie in der vierten geht es nur noch darum, dass es wirklich gut aussieht, habe ich das Gefühl gehabt, aber es war dann so ein bisschen am Plot irgendwie geschuldet gewesen.
Ja, genau.
Was ich ein bisschen schade gefunden. Und das, also ich habe wirklich vor allem die erste Season in Erinnerung, wo ich ja einfach grandios gefunden nach wie vor. Und übrigens ist, glaube ich, eben die Serie, wo nicht, also Netflix hat das nicht überall in der gleichen Reihenfolge ausgespielt. Oder irgendwie, ich glaube, es ist das gewesen, wenn du gesagt hast, ja, es ist die erste Folge, ist das aber bei dir vielleicht die fünfte gewesen, oder? Weil es irgendwie sieht es auf einen Algorithmus, wie du gerne etwas schaust.
Nein, beschränkt, von der Season ab.
Dir ausgespielt, ja. Genau. Und, aber dort hat es irgendwie Unmenge Folge drin gehabt, die ich einfach grandios habe gefunden. Alles eben, wie es aussieht, aber auch Geschichte. Also meine Liebling ist nach wie vor Sonny's Edge. Ich weiß nicht, ob du da noch weißt, welche das ist. Das ist dort, wo sie mit so Bestien fighten so in einem Ring innen, aber sie werden eigentlich wie gesteuert von zwei Personen durch Gedanken.
Aha, ja, das ist eigentlich die erste, ja.
Und dann geht's, aber nach dem Kampf geht's ja eben noch weiter, also eben dort wird die Geschichte, und ich, wenn jetzt das, die Folge würdest nehmen, würden sie wahrscheinlich einfach nur den Kampf irgendwie zeigen von diesen Bestien im Ring, und er wäre auch fertig, oder es hat nicht wie eine, noch eine Meta-Geschichte, die dann weiter erzählt wird, ja, genau.
Und ich glaube, damit können wir eigentlich auch schon fast so ein bisschen das in der Kritik unter Mauer. Ich finde, Love, Death and Robots durchaus ein gutes Werk insgesamt, eben die ersten drei Seasons. Mhm. Und jetzt müssen sie eigentlich beweisen, dass sie, wenn sie nochmal eine Season 5 wollen nachlegen, viel mehr Substanz in den Geschichten wieder müssen bringen. Nur dann, finde ich, hat es seine Daseinsberechtigung auch zurück, und das hat auch die Geschichte, also die Kurzgeschichte so ausgemacht, oder? Und das hat auch Freude gemacht. Aber die Freude haben sie mir jetzt mit dieser Season 4 ein bisschen genommen. Und darum finde ich, und da bin ich jetzt so streng, da gehe ich auf ein 2. Das musst du nicht unbedingt gesehen haben.
Gut, ja,
wirklich. Also ich finde, der Look ist okay, aber es hat mich, weil ich bin schon ein bisschen gehypt gesehen, weil Love, Death and Robots schon ein bisschen auch etwas ist, wo ich mit Liebe dahinter bin, aber ich bin jetzt streng und sage, das musst du nicht schauen. Weil das ist schade. Also schade für, ja, oder sagen wir, ich bin, ja.
Ja.
Das ist wirklich sehr
oder, weißt du, der andere Weg, das geht 5 bis 10 Minuten.
Ich kann es schon gut wegschauen. Mal
4 Stunden, oder? Dann habe ich aber noch schnell so ein bisschen, als, ich habe nicht alles, weißt du, nacheinander geschaut.
Ja.
Ich habe einfach irgendwie noch nicht reingeschaut und erst so ein bisschen, bevor ich ins Bett bin, quasi noch so ein Bettmümpfelchen, habe ich noch schnell eine Folge reingezogen. Das habe ich schon vorher immer gemacht. Ich wollte das einfach nicht durchbingen. Ja, das ist irgendwie auch schade. Habe ich das Gefühl, ja, 10 Folgen einfach so nacheinander durchschaust, irgendwie.
Ich bin jetzt ehrlich, darum habe ich in dem Fall eben leider durchgebinged, weil ich so gefunden habe, wo kommt jetzt etwas Interessantes? Das klingt jetzt wirklich frech. Aber mir ist es eben leider so gegangen, weil ich habe gedacht, hey, jetzt muss doch ein interessanter Plot kommen. Und es ist nicht gekommen, sondern der Look war okay gewesen, aber mir hat es dann eben gerade am Schluss, weil ich es so durchgebinged, habe ich so gedacht, ja, es hat mir gar nicht viel gegeben. Und das ist jetzt wirklich für die Franchise, das ist brutal, aber es ist einfach leider am Ende vom Tag so. Und ich hoffe, weil bei den anderen bin ich völlig, völlig drüber. Also das ist ein 4 bis 4,5, oder? Wie du sagst, sind alle gleich stark, aber dort bin ich voll drin. Aber diese Season war eine Enttäuschung.
Ja, nur, das gibt es halt zwischendurch.
Aber
das ist halt manchmal, wo man irgendwie etwas wie eben weiterziehen oder weitermachen. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Und nimmt halt dann das Niveau ein bisschen ab. Und jetzt ist die Frage, bei dieser Serie, wo die erste Staffel so grandios war, ob jetzt das Niveau eben auch hat können gehalten werden oder ob es bei Andor so ein bisschen so geht wie Love, Death and Robots. Das werden wir jetzt so ein bisschen auseinandernehmen, gell?
Genau,
Tommy,
genau.
Da haben wir uns extrem drauf gefreut, auf die Star Wars
Serie. Absolut riesig, weil wie du es hast gesagt, oder die erste Season, und ich bin auch so ein bisschen Star Wars related, filmisch und auch.
Absolut. Voll. Immer noch. Und wir haben da auch schon ein bisschen
umgegangen. Genau, müssen, wir haben
auch oder? Schmerzen. Darum ist ja Andor so ein bisschen die Hoffnung jetzt eben, dass, also, weil ja die erste Staffel so gut war, dass das wie ein bisschen die Rettung ist vom Star Wars Universum. Und darum, sind jetzt da die 12 Episoden von der 2. Staffel rausgekommen.
Ja, und von was eben, wie gesagt, es knüpft ja die erste Season direkt an mit dem Cassie Nandor.
Ja, also die muss man eigentlich schon gesehen haben, wenn man jetzt die 2. schaut.
Genau. Also rund um das Entstehen von dieser Rebellion, oder? Und dort auch wieder der Stellan Skarsgård als Luton Rael, der ja mitgewirkt hat.
Schon wieder ein Skarsgård.
Genau, sie taucht eben immer wieder auf. Und um es vorwegzunehmen, in dieser Rolle von Luton ist er wirklich also grandios, finde ich schon mal vorweg. Und Dennis Goh, der da die intrigante Kommandantin Dera Mero spielt und der Sirin Khan, wo der verkörpert wird vom Kyle Soller, einer vom Imperium, der sich dort aufmausern will, oder? Intrigantisch eigentlich oder hinterlistig und probiert dort die Rebellion auch zu stoppen, in dem Sinn, auf eine dreiste Art. Ja, die Ausgangslage, die uns ja Andor schildert, das ist ja so die ganze Prequel-Geschichte, oder, die wir ja jetzt hier haben, oder? Mit dem Film Rogue One, wo ja ich selber entgegen recht vielen Leuten, die Star Wars auch nicht auch feiern, wirklich extrem gut gefunden, oder? Also Rogue One habe ich insgesamt als Star Wars Film sehr geschätzt, oder wie ist es dir gegangen?
Ja, ich eigentlich auch, muss ich sagen, aber ich glaube schon auch von der Community kommt der wirklich sehr, sehr gut weg, oder? Und jetzt hat es mir schon nochmal einen neuen Aufschub, also Aufschub, Aufschwung, so muss ich sagen, gegeben, jetzt mit Andor, oder? Weil das ja direkt eigentlich voran wie stattfindet. Und eben zeigt, wie die, ja, wie sich die Rebellion gründet oder organisiert und so ein bisschen stärker wird gegen das Imperium, das Übermächtige, oder?
Genau. Und was eben dort vor allem bei der Serie ich so gut habe gefunden, ist, dass es eigentlich auch die ganzen politischen Konstrukte auf so mehreren Ebenen einerseits das beleuchtet, aber dann noch die ganze gesellschaftliche Sache, die das Imperium beeinflusst, innerhalb von dieser Galaxien, wo sie sich hineinbegeben. Und es bricht ja hier auch für mich fast ein so kleines Tabu auf, das man vor Star Wars-Reihe in dieser Version noch gar nicht so richtig beleuchtet hat, oder? Also ich spreche hier eigentlich schon fast so ein bisschen wie Genozid an gewissen Völkern, also er redet jetzt so vom intergalaktischen Genozid an, wo hier die Andor Season 2 wirklich auch ausspielt und eigentlich auch für eine so eine Serie krass beleuchtet. Oder wie findest du das so? Also die Ebene hat mich noch recht überrascht, dass sie dort so reingehen in die krasse Unterdrückung, die das Imperium gegen eine Zivilisation ausspielt. Weil mir hat das immer nur so am Rand, aber nie so in der Tiefe eigentlich beleuchtet. Und das macht hier die zweite Staffel wirklich echt gut. Also.
Absolut, ja. Also dort, das spielen sie wirklich sehr gut aus. Und eben ist schon ein bisschen eine andere Art Star Wars Film, was es bis jetzt gegeben, oder? Wo es so ein bisschen, ja, manchmal halt so ein bisschen oberflächlich auch war, wo man nicht so dreckig auch hat wollen sein, halt, ein bisschen proper ist dahergekommen. Und das ist hier schon ein bisschen ganz anders. Es hat auch so ein bisschen die, weißt du, auch im Einzelnen hat man einfach so ein bisschen die Bosheit besser übergebracht oder gesehen, oder? Was es bis jetzt auch nicht so ist gekommen, oder? Du siehst halt ja immer nur die Masse an Sturmtruppler, oder? Die mit ihren weißen Helmen oder schwarzen Helmen rumlaufen. Und hier haben sie zum Teil so ein bisschen das Gesicht bekommen, aber du hast auch die Bosheit eben manchmal schon gesehen, oder? Der eine Anführer, der ja so ein bisschen die Bigs der tut belästigen, oder? Bei einer von den ersten Folgen, oder? So ein bisschen, ja, wo wirklich, das ist überhaupt noch nie so im Star Wars, weißt du, wie gezeigt worden, oder? Die Bosheit, oder? Wo das ist. Und das, ja, das ist schon eine neue Facette, die sie hier auftun.
Ja, ich finde eben auch gerade das Charakterdesign, oder? Wo teilweise einfach viel mehr Tiefe erlangt, oder? Also, was sind die Motive? Auch innerhalb von der Rebellion nähern, also die der Rebellion sich langsam nah anschliessen, wo man merkt, die haben auch eine gewisse Zerrissenheit, oder wie kommt es denn zu dem eben? Also gerade genau, auch so ja. Der Luthen, der so ein bisschen der Kreierer von der Rebellion ist, also so ein Urvater, der einfach so sehr kalkuliert und muss abwägen, was für Opfer bringt er jetzt hier, was tust er hier gegen was, oder? Also auch die ganze Geschichte, eben gerade nicht der Bix Kalen und politisch mit dem Mon Mota. Also die Figuren, die haben auch irgendwo so eine Tiefe und eine Tragweite. Und man sieht auch so ihre persönlichen Motive oder eben Haderigkeit, die sie in sich tragen. Und das ist schon, wie du sagst, früher ist das so ein bisschen, Star Wars ist auch ein bisschen Space-Märchen, wenn man es frech erzählt, also frech würde nennen. Ja. Aber das hier gibt ihm ganz einen neuen Ton und einen tieferen Ton, oder? Also, dass man hier wirklich ernstzunehmende Charaktere hat, wo ganz viel Leben eingehaucht wird, oder? Und wo man spürt, aber es geht einerseits so ein bisschen das Verzetteln von politischen, aber gesellschaftlichen Themen, also wie langsam eine Okkupation oder eine Diktatur oder das vonstatten geht, eben wie sich das Imperium ausbreiten will und wie sie das machen, mit welchen Hebeln und Infiltration und. Also es hat so x Ebenen und das von Folge zu Folge ineinander eigentlich recht gut reingewoben, oder? Und es verliert auch nie den Faden. Also es ist eben dann auch wieder, der Casey Nando spielt ja die tragende Hauptrolle zwar, aber die Screentime von den Nebenprotagonisten ist immer gut aufgeteilt, gut aufgeschlüsselt und das ist einfach sehr gut gemacht. Also auch optisch, oder? Visuell. Es ist auch visuell. Man merkt hier nämlich, das ist noch sehr erwähnenswert, finde ich, weil wir ja Disney immer wieder ein bisschen auch wegen dem Volume kritisieren bei Marvel oder sogar auch bei anderen Star Wars Produktionen, wo es nicht gut gemacht ist worden. Und jetzt bei Andor hat mich gedacht, haben sie viel mehr mit Kulissen und Innenausstattungen geschafft. Weißt, es ist wieder greifbarer gewesen.
Und das sieht man auch, ja.
Genau, oder?
Oder du siehst es einfach auch in den Kamerafahrten und allem, oder? Wo dann am Anfang auch die Hochzeit, oder? Wo ja 3 Tage geht. Und ja, dort eben, das ist alles Kulisse, oder? Und dort, du merkst es einfach, weil du einfach die Grösse, die Weite hast, oder? Und wenn du vor einem Greenscreen oder vor einer LED-Wand bist, dann kannst du das gar nicht machen, oder? Weil du nicht so eine grosse Wange hast. Und hier eben laufen sie dann mit der Kamera hinten nach und allem. Also das ist und das zahlt sich dann eigentlich eben aus in der Qualität, wo du dann als Zuschauer hast, oder?
Ja, auch beim Bedienen, oder wenn sie in Räumlichkeiten sind, mit Computern, mit Maschinen, mit Sitzen, mit Hintergrundkulissen, eben, wie sie dort mit denen können interagieren. Also du siehst ein Kommandodeck, oder du siehst einen Gang, wo sie drin rumschiessen. Es hat CGI-Ergänzungen, aber der Vordergrund bleibt immer.
Das braucht es,
ist absolut so. Und selbst die sehen gut aus. Also, sie haben ja so Referenzen genommen, die sie auf der ganzen Welt ein bisschen zusammengenommen haben, dass sie so wie Gebäude, die modern, futuristisch sind, im Vordergrund.
Ja, hast du das auch gesehen? Das gibt es doch gleich. Oder sind die jetzt Mercedes?
McLaren,
was ist Formel 1-Museum? Gebäude,
ja.
Genau, ja.
Und das nennen so in den futuristischen Star Wars Rahmen integrieren in die Serie, oder? Und das merkst du eben, dass sich Protagonisten und die Kulissen es wieder wertig und schön anfühlt. Und das ist für mich, also ich würde jetzt fast übertrieben sagen, eine Blaupause. Also, um es jetzt fast schon ein bisschen vorwegzunehmen, für mich ist das eine Blaupause von einer Science-Fiction-Serie. Nicht nur Star Wars, sondern ich gehe jetzt noch weiter. Das ist für mich allgemein eine Blaupause von einer Inszenierung von einer guten Science-Fiction-Serie. Mm. Weil es hat alles. Es hat Optik, es hat Schauspieler und es hat Tonalität. Und es hat übergeordnet eine sehr gute, tragende Story. Also, vielleicht bin ich jetzt da ein bisschen übertrieben, aber für mich war das schon fast ein Serien-Highlight vom Jahr gewesen, wenn ich jetzt schon fast vorgreifen will.
Ja, also ich bin auch sehr zufrieden, was mich überrascht hat, aber ich sehr froh darum bin, ist, dass sie eben keinen Fanservice machen, oder? Und das tut dieser Serie so gut, oder? Dass sie jetzt da nicht auf das Star Wars, oder ich habe immer gedacht, nein, jetzt kommt der am Schluss irgendwie in der letzten Folge, oder? Kommt der noch irgendeine bekannte Star Wars Figur, oder? Weil man das einfach als Fanservice irgendwie muss drin haben. Und sie haben es zum Glück nicht gemacht, oder? Das kann ich schon vorwegnehmen, oder? Und das tut dieser Serie wirklich gut, oder? Dass sie da rigoros und konsequent auf das verzichten. Und das macht sie dann schlussendlich stark.
Also für mich weckt das eben schon wieder, wenn du gerade bei Fanservice bist, oder wie du sagst, es ist gut, tut man das nicht vermengen mit anderen Protagonisten. Für mich ist dann mehr die Frage, es weckt fast eine Sehnsucht in mir, in einem kleinen Jedi innen, was sich sagt, warum kann man in einem Padawan nein, also so gesprochen.
Stark sein, du musst.
Stark sein, ich muss jetzt. Weil ich hoffe, dass sie sich das zu Herzen nehmen, auch in einem Star Wars Film, wo es wieder um Jedis wird gehen, oder um die Order, oder um das Empire, dass man das spürt wieder mal, eben mehr Substanz, mehr praktische Effekte und eine bessere Tonalität. Und wenn dort dann noch ein Lichtschwert geschwungen würde werden im Star Wars Universum, das wäre für mich dann ein Top-Highlight. Weil das ist das, was eben leider zum Teil ein bisschen entglitten ist. Eben. Wie du sagst, sie haben viel Fanservice gemacht, haben aber nicht die Substanz vergessen. Und das ist so das Schade, oder? Wenn man gerade eben Star Wars eigentlich gern hat, als Franchise und absolut, so, da denke ich mir immer, come on, jetzt sind wir auch ein bisschen erwachsener und. Also, nicht böse, mich hat die alten Star Wars Filme sind durchaus schaubar, Teil mehr, Teil weniger, whatever. Die ersten drei, absolut klar, die bleiben in den Memoiren. Aber gerade in die Neuzeit aus, oder? Wo man sich vielleicht ein bisschen mehr müsste aus dieser Comfortzone bewegen. Also,
und gleichzeitig haben auch alle Freude, nämlich die, die nicht so unbedingt Star Wars-Fans sind, die finden es gut, aber die Star Wars-Fans finden es eben auch gut, oder? Und diesen Bogen haben sie wirklich gut gemacht.
Super.
Aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich, was sie sich, glaube ich, nicht so einen Gefallen haben gemacht, Disney, ist, dass sie immer die drei Folgen, weisst du, wie haben rausgegeben, wo so ein bisschen zusammenhängend oder so ein bisschen wie einen Block gebildet. Das ist manchmal, habe ich das Gefühl, haben sie dort, weisst du, wie ein bisschen zu viel müssen strecken. Vielleicht hat es dort ein oder zwei Folgen, weisst du, vielleicht ein bisschen kürzer oder ein bisschen weniger mögen verleiten, dass man das ein bisschen kompakter machen konnte. Ich muss sagen, ich jetzt für mich zum Schauen auch nicht so angenehm gefunden, weil irgendwie wie drei Folgen am Stück sind wie zu viel, so an einem Abend zum Beispiel zu schauen. Irgendwie hast du dann nur zwei und dann ist noch eine übrig gewesen, aber es hat ja eben so wie einen Block gebildet. Also da bin ich jetzt nicht Fan gewesen jetzt, von dieser Aufteilung oder wie sie das haben gemacht. Aber das ist Jammer auf sehr, sehr hohem Niveau.
Also den Kritikpunkt habe ich in meinem Umfeld auch schon gehört, eben von diesen Releases, dass sich dann sogar so hat entpuppt, dass die Leute sich das wie aufgespart haben, oder? Um dann das Gesamtwerk können, dann selber zu schauen, in dieser Pace, die sie wollen. Shoutout an Tom Leuenberger hier. Nein, es ist wirklich so, dass eben die Leute sagen, ich will das dann mir so zu Gemüt führen, wie ich das richtig finde. Und vielleicht, wie du sagst, gerade drei Folgen hintereinander, ob man das jetzt mal oder nicht mal, oder ob man gerade Lust hat dazu. Es ist ja immer so
oder Zeit halt da.
Das ist sicher etwas, das muss sich Disney immer wieder überlegen, wie sie die Release-Fenster gestalten. Oder es gibt ja so das wöchentlich eben, pro Woche eine Episode-Ding oder so, ist immer die Frage. Das ist durchaus berechtigt, dass du das in den Raum wirfst, aber tut keinen Abbruch, dass es wirklich, wirklich für mich eine super grandiose zweite Season ist. Es für mich toppt die erste sogar, was fast unmöglich ist, was ich nicht hätte gedacht und beim besten Willen nicht. Moski, ich gebe ihm 5X-Wing.
Ich habe es schon fast vermutet, so wie du da bist in die Schwelle gekommen. Ich tue mit dem Laserschwert einen Flügel von deinem X-Wing abholen. Oder einen halben, sagen so, ich bin bei 4,5.
Nein, also hier, das 5 ist halt auch noch. Also
schau in deinen Wetter.
Absolut. Also, wie gesagt, ich habe auch ein bisschen Jedi-Brillen an. Nein, eben nicht Jedi, nämlich die Andor-Brillen, wie du wüsst. Genau, oder das ist einfach auch noch ein bisschen der Fan dahinter, aber so macht man es. Liebe Disney-Leute,
auf jeden Fall.
Bitte weiter.
da bin ich voll bei dir. Und dann haben wir noch das nächste Highlight, oder? Wo wir jetzt auch noch drüber reden müssen. Wir haben zwar schon lange geredet gehabt. Und du bist jetzt da so ein bisschen, aber ich rede, du bist schon am Rebellieren, da. Du bist zu fest Andor-Rebell. Dass du jetzt schon ein bisschen rebellierst. Und es geht um The Last of Us. Aber es ist sicher das, ich sage jetzt mal, Serie-Highlight, wo man darauf gewartet hat. So, oder? Und da ist jetzt eben auch wieder die Frage, wie hat es dem gerecht werden können? Ich glaube, nach der ersten auch gute Staffeln. Die haben ja schon mal so ein kleines Vorfazit gezogen, oder nach den ersten Folgen, oder? Hat ja der Mephisto da schon mal so ein bisschen drüber geredet, und jetzt ziehen wir da das Schlussfazit. Wie ist das denn für dich so ein bisschen weitergegangen?
Oh, jetzt wird es schwierig.
Oh.
Jetzt bräuchte es mich jetzt einerseits in meine Serie, aber auch mein Gamer-Herz natürlich, weil ich selber natürlich die Franchise, die Game-Franchise vor allem, extrem gut finde. Und schon die Ausgangslage macht es nicht einfacher für mich hier. Ja, The Last of Us, es ist wirklich die erste Season, wie du hast gesagt, mega stabil, mega gut umgesetzt, habe ich gefunden. Also für mich etwas vom Stärkeren, was Adaptionen vom Game zum Serienformat gebildet hat. Und ich bin dort wirklich auch daraus raus und habe gesagt, so weiter bitte. Dann ist der Trailer gekommen von dieser zweiten Season und dort eben haben sich so erste Sorgen ein bisschen breit gemacht, ob sie die Qualität können halten können. Weil ich finde auch der zweite Teil vom Spiel grandios. Shoutout an Neil Druckmann. Es gibt viele Haters hier aussen von Gamers. Ich selber bin ein Oldschool-Gamer. Ich bin jemand, der viel schon gesehen hat, aber die Story vom zweiten Teil verteidige ich hiermit. Ich finde, das kann man so erzählen. Es ist für mich super erzählt worden im Game innen. Und jetzt haben sie das hier in diesen Folgen-Seasons, wie wir ja mittlerweile wissen, spekulieren sie ja schon mal darauf, dass es fast 4 Seasons wird geben von Last of Us, oder? Weil es ihnen nicht reicht. Genau. Und die Ausgangslage, die jetzt hier die Season 2 hat, ist für mich schon mal sehr schwierig gewesen, um das Level zu erreichen, das ich wahrscheinlich erwarte. Und es hat sich dort schon so ein bisschen abzeichnet, eben weil es schwankt extrem stark innerhalb der Serie von Moment zu Moment und eigentlich ein bisschen mehr von Folge zu Folge natürlich. Von der Wahrnehmung von der Qualität von der Schauspieler. Ist dir das nicht auch ein bisschen so gegangen? Also, dass manchmal ein bisschen mehr dabei bist und dann wieder so ein bisschen daraus rausgerissen bist worden, aus dem Storytelling? Oder wie ist es dir gegangen, Moski?
Nein, eigentlich nicht einmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiss die Geschichte vom Spiel nicht mehr. Also, ich habe beide Spiele gespielt, ich habe die auch super gefunden. Aber ich habe so ein bisschen Lücken irgendwie, wird auch einfach auch alt.
Oh.
Ich weiss nicht mehr genau, wie die Story geht. Und es wird jetzt auch nicht so chronologisch eigentlich jetzt wie nach dem Spiel erzählt, oder? Man hat ja auch immer so ein bisschen Rückblenden. Es werden auch Side-Stories erzählt, die ja im Spiel gar nicht vorkommen, wo man ein bisschen drauf eingeht. Das war ja auch schon bei der ersten Staffel eigentlich so gewesen. Aber das stört mich eigentlich gesagt, ehrlich gesagt, gar nicht so. Also, ich habe immer wieder Momente, wo ich dann sehe, ah, mal, ja, genau, das ist so auch im Spiel drin gewesen, das ist dort und dort. Ja, was mich wieder so ein bisschen zurücknimmt ins Spiel. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich recht gut drin, was ich zum Beispiel so schön gefunden, das hat mir eben so ein bisschen in der ersten Staffel gefällt, ist, weißt du, wie die Pilzinfektion da ist, und dort laufen sie ja auch viel, ja, wie durch, vor allem auch im ersten Spiel, wo dann der Joel immer muss Masken anlegen, und die Ellie ist ja immun, oder, so ein bisschen durchlaufen, das ist echt gar nie vorgekommen in der ersten Staffel. Und ich habe das im Spiel so schön gefunden, oder? Weil die Bildsporen sind, die schweben dann auch so ein bisschen in die Luft hin, und es hat im Spiel auch sehr, sehr gut ausgesehen. Und jetzt haben sie, ja, in der Folge ist das drin. Da habe ich Freude gehabt, dass das jetzt vorkommt. Aber ja, ich verstehe ein bisschen, was du meinst. Es hüpft ein bisschen hin und her, oder? Auch vom Storytelling natürlich dann her. Weil sie irgendeine Schlaufe machen, wo sie irgendetwas erzählen, aber eigentlich ist die Geschichte gar nicht weitergegangen. Sie sind immer noch da in, wo sind sie in der Stadt?
Seattle, wo sie herwollen. Also sie verfolgt ja Happy Nennen eben Richtung Seattle, die Ellie. Und
Genau.
Das ist eben so für mich das Momentum, oder? Bella Ramsey im Cast als Ellie hat man ja, sie wird ja recht bashed im Internet, gibt es extrem viele Memes und macht sich so ein bisschen über sie lustig, finde ich recht unfair manchmal und sogar auch ein bisschen derb.
Ja, also vielleicht den Part müssen wir gleich schnell auftun, also ich gehe, also das finde ich,
schwierig, das ist schwierig.
Wirklich ganz schlecht, was jetzt da wirklich abgeht, vor allem auf Social Media und Reddit und all, wie das alles heisst, oder? Also das geht einfach nicht, oder? Und das wieder einfach nur, weil sie vielleicht nicht genau jetzt halt aussieht wie Ellie im Spiel oder weil sie halt irgendwie auch nicht die, weiss doch nicht, die typisch charakterische Frauenzüge hat, wie sich die das vorstellen, dass jetzt eine Frau muss aussehen, oder? Das ist jetzt auch das Thema, dass jetzt da so gehatet wird für nichts, oder? Und das kann ich, das tue ich einfach, ja, das geht einfach überhaupt nicht und das finde ich extrem schade, oder, dass das passiert bei so einer Serie. Ja, da habe ich noch Verständnis für so Zeugs.
Also eben, ich tue dort auch differenzieren, oder ich schaue sie als vollwertige Schauspielerin an, egal was es Hintergründe sind und ob man eben im Optischen mit ihr hinhergeht, was jetzt das Ganze mit der Ellie verkörpert und so. Ich gehe dort natürlich ein bisschen weiter und glaube, das kann man auch objektiv und man darf das auch. Man darf auch sagen, wem Sachen nicht gut dünken in der Rolle, die sie verkörpert. Das ist also darf man konstruktiv einen Kommentar dazu geben.
Ja,
aber alles andere, was dem entgleitet, also wenn es pure Hate Speeches sind oder gewisse Sachen, wo man sie diffamiert und so, das geht nicht. Und ich finde auch, gerade so klein karierte Leute, die mit dem nicht klarkommen in der Gamer-Community, finde ich selber auch persönlich ein No-Go. Da sage ich immer «come over it» auf Englisch, oder? Komm mal über das hinweg, was da dein Gedankengut ist vielleicht. Genau, aber konstruktive Kritik, und dort ist eben etwas, was mir selber ein bisschen aufgefallen ist. Und vielleicht ist es so, weil ich das gerade einmal auch noch angetönt hatte, dass er in Season 2 ist am Set jemandem aufgefallen, dass ja Bella Ramsey autistische Züge hat. Das ist eine Pointe, das ist eine Set-Frau aufgefallen, weil sie auch eine Tochter hat, die Autismus hat. Das heisst, es gibt ja Spektren. Das heisst, Bella Ramsey als Schauspielerin hat ein gewisses, das klingt jetzt böse, vielleicht tut mir das jetzt auch ein bisschen beeinflussen, was sie angeht. Bezüglich der Emotionen, das hat sie ja so erwähnt, das hat man alles ein bisschen gehört, dass sie das jetzt dem auf die Schliche ist gekommen, dass sie dort gewisse Sachen wie muss interpretieren. Jetzt denkt man, was hat das mit der Serie zu tun? Mir ist etwas aufgefallen. Wenn sie zusammen mit dem Pedro Pascal in ihren Szenen innen ist, mit ihm zusammen Schauspieler in der Season 2, ist Bella Ramsey als Ellie viel besser unterwegs und greifbarer. Und wenn der Joel nicht da ist, wenn sie selber weitergeht, auch in Seattle oder mit der Dina zusammen, wird es zum Teil komisch. Und das ist etwas, das ist mir in gewissen Folgen, gerade wo sie eben sehr stark sich mit der Dina beschäftigt, im 1:1, hat mir gedacht, geht es ein bisschen zusammen. Also in diesen leisligen Tönen, wenn Bella Ramsey muss Bedrücktheit oder gewisse Emotionen transportieren, bringt sie das für mich fast ein bisschen zu wenig zum Ausdruck. Und jetzt kommt das Faszinierende. Ausser sie ist in dieser Wut-Urage drin. Und wenn sie in der Wut-Urage ist, die Ellie ja hat, also sie hat ja die beiden Seiten, ein bisschen das sehnsüchtig zarte, kindliche, teenagerhafte, so, oder? Also das Vaterfigur-Suchende, das mit dem Joel zusammen, das ist ja alles okay. Aber dann, in der Rage innen kann sie es ausspielen. Wenn sie wirklich so die wütende oder destruktive Ellie ist, finde ich, spielt sie sie wirklich gut. Aber manchmal neben in diesen sanften Tönen, dort ist es manchmal komisch gewesen. Teilweise, nicht immer.
Mir hat es eigentlich nicht so gestört, muss ich sagen. Es gibt, ja, weil es ja einfach auch Personen gibt, die dort bist halt einfach vielleicht ein bisschen introvertiert. Also kannst halt die Gefühle auch nicht zeigen. Es gibt ja ganz viele Leute, die das überhaupt nicht können, oder? Und darum hat mich das eigentlich überhaupt nicht gestört.
Okay. Aber Ja, ist das...
So geht es ein bisschen anders. Aber du hast noch ein gutes Thema angesprochen, oder, mit dieser Wut und Rage. Das ist ja eigentlich das Thema oder vom zweiten Spiel, wo jetzt da hier rüberkommt. Und jetzt sind sie ja schon so ein bisschen immer, das wird auch immer so ein bisschen angesprochen zwischendrin. Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es dann gleich jetzt so viel Zeit braucht. Jetzt eben, ja, die dritte Staffel ist schon angesagt und die Spiele wird ja jetzt, das ist ja von Anfang an klar gewesen, über zwei Staffeln erzählt. Und es geht jetzt da schon sehr, sehr langsam irgendwie vorwärts. Oder halt, wenn man die Spiele kennt, ist das natürlich ein bisschen so.
Ja, oder jetzt gehen sie ja in dieser dritten Season, weil sie ja näher auf die Seite von der Abby wechseln, weil die Abby hat ja hier in der Season 2 eigentlich wirklich sehr wenig Screentime und eure Motive und Hintergründe werden eigentlich gar nicht oder dann nur sehr schwach beleuchtet, oder? Und das, finde ich, fehlt mir hier in dieser zweiten Staffel, oder? Der Fokus ist voll auf Ellie und Joel, das ist okay, das ist im Spiel zeitweise auch so, aber einfach nennen, der Turn, oder, dass sie jetzt natürlich in der dritten Season voll wahrscheinlich in die Abby-Richtung müssen gehen und allenfalls in der vierten Season dann erst zum Finale können ausholen, wenn die Abby und Ellie aufeinandertreffen nennen und das eigentlich so oder Höhepunkt bildet. Aber es, wie du sagst, es geht dann
ja, wir werden es gesehen,
relativ
ja.
lang.
Vielleicht ja. hat es mit Geld wieder ein bisschen zu tun. Das ist ja immer auch so ein bisschen, oder dass man es rauszögert. Ja, wir werden es sehen. Es sind eigentlich auch wenig Folgen, oder? Es sind jetzt nur 7 Folgen
gewesen, genau.
Was eigentlich wenig ist.
Ja.
Ja, das ist sicher so ein kleiner, sag jetzt mal, ein Schwachpunkt, oder? Vielleicht noch zwei Themen. Etwas ist mir nämlich auch noch aufgefallen. Bis ganz Kleines. Aber nach der zweiten Folge, alle, die es schon gesehen haben und die Spiele gespielt haben, die wissen, was in der zweiten Folge ist, aber das tue ich jetzt nicht sagen. Aber nach der zweiten Folge hat sich das Intro dann geändert. Ganz leicht.
Mm-hmm.
Ganz am Schluss. Mm-hmm. Wo natürlich einen Zusammenhang hat mit dieser zweiten Folge. Das ist einfach noch so ein kleiner Fun-Fact. Und was aber schon auch noch ein bisschen ein Phänomen war jetzt mit The Last of Us, es hat so ein bisschen wieder, wir sagen dem so ein bisschen die Lagerfeuerstimmung gegeben. Weißt du, dass man so ein bisschen von Folge zu Folge hat, eigentlich kann von drüber reden. Und zwar aber auch in den normalen Medien. Weißt du, nicht nur so ein bisschen in diesen, ja, ich sage jetzt halt Forum oder Social Media, weißt du, wo wir natürlich drin sind mit den Filmkritikern, wo wir natürlich auch verfolgen, sondern einfach auch so ein bisschen, ja, eben in einer normalen Zeitung oder in einer normalen Online-Plattform, wo man von Folge zu Folge hat, aber darüber reden oder weißt du, so ein bisschen wie ein Recap hat genommen, hey, wie ist jetzt die letzte Folge gewesen? Und das ist in der heutigen Zeit vom Streaming, oder, wo immer alles eben zusammen rauskommt, ja, extrem selten geworden, oder? Und das hat es das letzte irgendwie so bei Game of Thrones ja gegeben, oder? Wo das passiert ist. Und sonst gibt es das irgendwie wie nicht mehr, oder? Und das ist hier wieder so ein bisschen passiert. Nicht im riesen Ausmaß, oder? Das ist jetzt gerade auf jeder Titelseite geschrieben, aber es hat wieder stattgefunden. Und das ist schon ein bisschen Phänomen, oder?
Mm-hmm. Also eben, wie gesagt,
das
Fazit ziehen von dieser Season 2. Ja,
he.
Ich glaube. Also ich finde nach wie vor, eben wie gesagt, es ist nicht durchaus nicht gelungen, aber es ist meinen Erwartungen vor Season 1 nicht ganz gerecht worden. Und eben,
du mit deinen Erwartungen,
ja,
das ist immer, das ist ja, hast du gesagt, ja. du gehst immer viel zu hohe Erwartungen rein, Tommy, und dann bist
Nein, ich glaube, ich passe eben meine Erwartungen an, wo ich sie drin interpretieren kann. Oder? Und ich glaube, jeder hat irgendwo, auch wenn sie nicht hoch sind, du kannst ja mit relativ tiefer Erwartungen einsteigen. Oder? Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, ja, wie du daran hergehst. Und wenn du halt so wie ich, wo Games extrem feiern und gelungen finden, ob es jetzt, also auch das Storytelling und alles und die Figuren, kann natürlich eben nachher eine Season 1, die gelungen ist von Last of Us, halt mit einer, ja, wie du sagst, einer hohen Erwartung an die Season 2 her. Und die ist halt nicht wirklich ganz erfüllt worden. Also ich gehe da raus mit gemischten Gefühlen. eben kein Bella Ramsey-Bashing in dem Sinn, aber schon leise, also auch Kritikpunkte, wo sie für mich die Tonalität halt leider als Schauspielerin nicht gern getroffen hat. Das muss ich halt hier erwähnen, es tut mir auch leid für sie. Eben, wie gesagt, den Rest hat sie nicht verdient, wollte ich nochmal unterstreichen hier, Hate Speech und all der Scheiß ist nicht. Das muss man nicht, weil das sind Projekte, da geben sich viele Leute auch Mühe und wenn man es nicht schauen will, soll man es einfach nicht schauen und that's it, whatever. Oh, anyway. Aber ich sage jetzt mal, du bist jetzt fasziniert, aber ich gehe mit knappen drinnen Gitarre hier aus dieser Season 2 raus. Also es klingt jetzt böse, aber ja, es ist okay. So würde ich sagen. Es ist schaubar, aber es hat durchaus seine Schwächen jetzt leider in dieser Season 2 gehabt. Für mich.
Ja, also ich bin ja nicht mehr ganz so hoch wie in der ersten Staffel. Also ich bin bei 3,5 bis 4 Gitarrenseiten. Und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, weil eben, es hat so ein bisschen, das Pacing ist manchmal ein bisschen lang, oder? Also, sie spielen eben ein bisschen viel Gitarre, wenn wir gerade da dabei
ja.
sind. Ja, weißt du, was irgendwie, das kommt ja im Spiel auch ja. vor, aber irgendwie, ja, sollte, weißt du, Geschichte wird ja auch nicht weitergetrieben und so, und das ist schon ein bisschen ein Manko jetzt von dieser Staffel.
Und das Gitarrespielen übrigens, by the way, um hier gewisse andere Leute zu zitieren, nein, sollte man Musiker überlassen, es klingt auch wieder böse, aber eben, wenn man den Ton nicht trifft oder respektiv, dann wird es dann halt auch nicht so stimmig. Und darum ist das halt auch ein bisschen hier, glaube so kann man es sagen. Es hat nicht jeder Ton gesessen. Von dem her diplomatisch ausgedrückt. Hoffe ich hier auf ein Revival, das dann nennt, Abby mehr.
Gut, das hast du ja da beim Spielen auch gehabt. Hast du ja sicher nicht beim Ding immer die richtige Seite verwünscht.
Nein, die verwünscht man dort im Game auch nicht immer. Aber am Schluss, am Ende... tut es der Stimmung nicht so viel Abbruch. Ja. Nein, also, wie gesagt, wir nehmen das hier ein bisschen mit sportlichem Hormon, wir hoffen auf eine gute Season 3 und verbleiben mal so. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als eine gute Zeit, viel Fun beim Serien schauen und übergebe das Schlusswort dem Moski. Ich wünsche euch zusammen eine gute Zeit. Habt's gut.
Ja, ich kann mit dem nochmal anschließen. Es hat jetzt ein bisschen Zeit. Es kommen ein paar Feiertage, Auffahrt und Pfingsten. Und dann hat er ja Zeit, in Kino zu gehen oder eben Serien zu schauen. Wir wünschen euch viel Spass dabei. Tschüss zusammen.